SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Wie alt wird ein Leguan? Wie lang ist der Nil? Wie viele Menschen leben in Australien? Auf fast alle Fragen findet man eine Antwort im Internet. Und der Weg dorthin führt über eine Suchmaschine. Nun stellen Sie sich vor, dass Sie mit jeder Suche nicht nur schlauer werden, sondern auch noch was Gutes tun. Einen Baum pflanzen zum Beispiel. Das ist das Prinzip der Suchmaschine Ecosia. Eins von geschätzt 70.000 Sozialunternehmen in Deutschland. Und mein Gast heute Abend ist Deutschlandchefin von Ecosia, Jennika Schäfken. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend. Ich freue mich, da zu sein.
Bei der Frage, wie viele Sozialunternehmen es ganz genau gibt, sind sämtliche Suchmaschinen gescheitert, auch Ecosia, weil das eine Frage der Definition ist, wann ein Unternehmen zu den Sozialunternehmen gezählt werden kann oder eben auch nicht. Welche Kriterien gelten für Sie? Also welche legen Sie an?
Also ich würde darauf gucken, was ist die Mission und die Vision des Unternehmens? Geht es hier eigentlich nur um Gewinne und dann den grünen Weg zu wählen, um dorthin zu kommen? Oder ist vielleicht der soziale und ökologische Mehrwert, den zu schaffen, das eigentliche Ziel des Unternehmens? Und Gewinne und Finanzflüsse sind sozusagen nur Mittel zum Zweck, um dorthin zu kommen. Da würde ich als erstes hingucken.
Was wären zum Beispiel Ziele, bei denen Sie sagen würden, okay, das ist ein Sozialunternehmen?
Jetzt zum Beispiel bei Ecosia ist unser Ziel, wir wollen Ökosysteme regenerieren, wiederherstellen, Wälder pflanzen. Bei anderen Unternehmen könnte es sein, zum Beispiel das Bildungssystem in Deutschland der Politik unter die Arme zu greifen, das zu reformieren oder ähnliches. Es kann ganz unterschiedlich sein, verschiedene Bereiche. Es gibt ja von der UN die Entwicklungsziele, die SDGs, und daran kann man sich so ein bisschen orientieren. Das sind verschiedene Problemfelder, die wir so haben in der Gesellschaft, und die gilt es zu lösen. Und unterschiedliche Unternehmen versuchen da unterschiedliche Dinge.
Und wenn man sich jetzt die Frage stellt, wie viele Unternehmen es tatsächlich gibt, die solche Ziele verfolgen. Sie sind auch Vorständin des Social Entrepreneurship Netzwerks Deutschland, kurz CENT. Das ist ein Netzwerk, das die Rahmenbedingungen für Sozialunternehmen verbessern will. Wie viele Unternehmerinnen und Unternehmer sind da mit CENT vernetzt?
Wir sind mittlerweile ein ziemlich großes Netzwerk in Deutschland und haben um die 400 Mitglieder aktuell, glaube ich. Und darunter fallen GmbHs, GmbHs, Vereine, Einzelpersonen. Und das Ziel des Ganzen ist wirklich, eine gemeinsame Stimme zu finden, die politisch repräsentiert wird, aber auch sich zu vernetzen und Synergieeffekte zu finden. Denn dann am Ende wollen wir alle beitragen zu einer besseren Welt, und das kann man am besten auch gemeinschaftlich tun.
Wir sprechen heute Abend über Sozialunternehmen. Die Web-Suchmaschine Ecosia ist ein Beispiel dafür, und Jennika Schäfken ist Deutschlandchefin dieses Unternehmens. Ecosia, Frau Schäfken, nennt sich selbst die Suchmaschine, die Bäume pflanzt. Wie funktioniert das?
Es ist eigentlich ganz einfach. Man kennt es von allen anderen Suchmaschinen auch. Man tippt einen Begriff ein, zum Beispiel Hotel in Berlin, weil man einen Geschäftstrip plant. Und was neben den Suchergebnissen angezeigt wird, ist eine Werbeanzeige von einer zum Beispiel Hotelbuchungsplattform. Und wenn man da jetzt draufklickt, verdient die Suchmaschine, die hinter dieser Suchmaske steht, Geld. Und so ist es auch bei uns. Und jetzt der große Unterschied ist, dass wir das Geld auch nutzen, um unsere Gehälter, unser Unternehmen sozusagen am Laufen zu halten. Aber die Gewinne, das, was übrig bleibt, was gar nicht so wenig ist, das nutzen wir, um Bäume dort zu pflanzen, wo sie am meisten gebraucht werden weltweit.
Von was für einer Größenordnung sprechen wir? Also wie viel Geld fließt dann tatsächlich in solche Aufforstungsprojekte?
Von den Einnahmen, die wir so haben, sind es immer im Schnitt so 50% sind es ungefähr, mal mehr, mal weniger. Jetzt zum Beispiel mit der Corona-Krise haben wir am Anfang auch einen kleinen Hint nach unten mitnehmen müssen, aber wir erholen uns gerade davon. Wir achten aber auf jeden Fall darauf, dass es immer mindestens 80% direkt der Gewinne sind, die in die Baumpflanzprojekte gehen, und die 20%, die bleiben in einer Art Topf, von dem zum einen Solaranlagen gebaut werden, mit denen wir unsere Serverleistung ausgleichen, zum anderen aber auch als Sicherheit, falls zum Beispiel mal in einem unserer Projekte ein Brand ausbricht oder irgendetwas geschieht, um schnell in einer Krise finanzielle Mittel bereitstellen zu können. Und das, was nicht verwendet wird, geht dann in der zweiten Phase in die Baumpflanzprojekte.
Wo lässt Ecosia denn die Bäume pflanzen?
Wir richten uns da nach Biodiversitäts-Hotspots. Also das sind Orte auf der Welt, wo durch zum Beispiel Wüstenausbreitung oder Rodung von Wäldern das Artensterben eine große Bedrohung dasteht und gleichzeitig die Artenvielfalt besonders groß ist, das heißt schützenswert. Und wir bemühen uns dort, das Ökosystem wieder zu rehabilitieren, zu stabilisieren, mit Hilfe von Baumpflanzungen. Da nutzen wir überwiegend heimische Baumarten und das immer gemeinsam mit den Menschen, die dort leben. Und wir sind aktiv in vielen Ländern in Lateinamerika, in afrikanischen Ländern, in Indonesien, in Europa. Also wir sind wirklich ziemlich weit vertreten mit unseren Partnern weltweit. Und so unterschiedlich wie die Länder sind, sind natürlich auch die Projekte und die Ansätze. Aber das Ziel ist immer, Ökosystem wiederherstellen, und zwar gemeinsam mit den Menschen, die dort leben.
Wenn das jetzt so viele Orte sind, können Sie sagen, wie viele Bäume Sie bisher gepflanzt haben mit Ecosia?
Ja, das kann man sogar fast live nachverfolgen auf ecosia.org. Da gibt es nämlich einen Baumzähler. Und ich glaube, es sind gerade über 140 Millionen Bäume. Und das sind natürlich nicht nur die wir einfach gepflanzt haben, sondern das sind die, die auch die sensible Zeit der ersten 3 Jahre überlebt haben werden. Wir pflanzen natürlich mehr und am Ende werden nicht alle Bäume überleben, aber die zählen wir dann raus, da sind wir ganz transparent.
Nun möchten Sie ja möglichst viele Bäume pflanzen. Es geht zwar in Ihrem Unternehmen nicht um den Profit eines Einzelnen, aber sind Sie nicht dennoch dann gewinnorientiert? Geht es also nicht auch wie bei anderen Unternehmen um Gewinnmaximierung?
Das ist eine ziemlich gute Frage. Ja, ich würde auch sagen, dass wir nicht gegen Profite sind oder gegen Gewinne, sondern wir sehen die Haltung ist eine andere. Wir sehen die Gewinne als Mittel zum Zweck, und das Ziel, das wir erreichen wollen, ist eben die Wiederherstellung von Ökosystemen und die Lebensqualität von Menschen verbessern. Und natürlich wollen wir das möglichst skalieren. Wir wollen einen großen positiven Einfluss nehmen auf Natur und auf Menschenleben. Und dafür müssen wir auch unsere Gewinne maximieren, aber die fließen halt in keine privaten Taschen. Das haben wir auch rechtlich sichergestellt.
Also das ist im Grunde ja eigentlich wie bei jedem anderen Unternehmen auch so, wie sie wirtschaften. Aber innerhalb des Unternehmens sieht es vielleicht dann doch auch nochmal wieder anders aus. Also geht es beim Sozialunternehmen auch um die internen Strukturen? Also muss ein Sozialunternehmen auch sozial in sich sein?
Auf jeden Fall. Also gerade auch jetzt beim CENT, bei dem Verband, sehen wir das ganz klar. Es ist das eine, sind die externen Ziele, die sich Unternehmen stecken, aber die anderen Dinge sind einfach, wie ist das Unternehmen intern aufgestellt? Was ist da die Governance-Struktur? Wie sind die Arbeitsbedingungen? Wie ist auch das Eigentum verteilt? Ne? Also was passiert mit den Gewinnen? Wo sitzen die Gesellschafter und so weiter? Das sind ganz wichtige Kriterien, die auch nach sozialen und auch ökologischen Standards bewertet werden sollten.
Gibt es das, eine Zertifizierung, einen Standard, wo man sich vielleicht eine Plakette aufs Unternehmen heften kann und sagen, hier, wir sind ein Sozialunternehmen?
Ja, genauso komplex wie die Definition von Sozialunternehmertum noch ist, ist es auch eine klare Zertifizierung zu finden. Aber es gibt einige, die zur Auswahl stehen. Es gibt zum Beispiel die B Corporation, das ist eine internationale Zertifizierung. Es gibt die Gemeinwohlökonomiebilanzierung, ein ganz langes Wort, bei dem Unternehmen selbstverpflichtend einen transparenten Bericht darüber abgeben, wie externe und interne Ziele eigentlich sozial und ökologisch verträglich sind. Genau, und dann gibt es zum Beispiel das Verantwortungseigentum, sogenannte Purpose-Unternehmen, die ihre Eigentumsstruktur an diesen gemeinwohlorientierten Zweck binden.
Das haben Sie mit Ecosia gemacht. Seit 2018 ist das ein Unternehmen in Verantwortungseigentum. Genau, erklären Sie das nochmal ein bisschen genauer, was das konkret bedeutet.
Das bedeutet, wenn zum Beispiel Google, ein großer Marktkonkurrent für uns, entscheiden würde, wir würden eigentlich gern Ecosia kaufen, und sagen wir, unser Geschäftsführer und Eigentümer Christian wäre dann an einem anderen Punkt in seinem Leben als jetzt und würde sagen, okay, machen wir, ginge das nicht. Er hat seine Anteile an eine Stiftung verschenkt und so sichergestellt, dass Ecosia nie verkauft werden könnte. Das heißt, die Idee hinter Ecosia ist unverkäuflich und kann nicht beeinflusst werden durch andere Ideen und Werte. Und er hat dafür gesorgt, dass die Gewinne eben zweckgebunden sind, gemeinwohlorientiert, und dass er da nichts, selbst nichts rausnehmen kann. Und das kann man auch gar nicht mehr ändern. Das ist jetzt so.
Sie sind seit 3,5 Jahren im Unternehmen. Was ist Ihre Aufgabe dort?
Seit 3,5 Jahren, stimmt. Und es kommt mir immer vor, als wären es schon 10, auf eine ganz gute Art und Weise. Ich kümmere mich um eigentlich alles, was mit dem deutschsprachigen Raum zu tun hat. Eigentlich ist meine Aufgabe sozusagen, dafür zu sorgen, dass man Ecosia im deutschsprachigen Raum kennt, aber auch weiß, wofür wir eigentlich stehen. Und genau, das ist so mein täglich Brot.
Vor Ecosia haben Sie im Marketing gearbeitet, insofern, dass Sie jetzt dieses Unternehmen bekannt machen möchten. Es liegt wahrscheinlich auf der gleichen Ebene, aber trotzdem hat sich sicherlich auch vieles in Ihrem Leben durch den Wechsel aus dem Marketing zu Ecosia verändert. Und darüber sprechen wir hier gleich weiter in SWR 2 Tandem. Mein Gast heute Abend ist Jennica Schäfgen, Deutschlandchefin der ökologischen Websuchmaschine Ecosia. Frau Schäfgen, Sie haben Kulturwissenschaften studiert an der Humboldt-Universität in Berlin. Das klingt erstmal sehr weit weg von Ihrer heutigen Tätigkeit. Was war Ihr Berufsziel damals?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich hatte gar keins. Ich habe aber gemerkt, dass ich habe während des Studiums immer gearbeitet und ich habe gemerkt, dass ich sehr viel Freude daran habe, in der Praxis aktiv zu sein, wirklich so hands-on an Dingen zu arbeiten. Deswegen wollte ich möglichst schnell auch den Berufseinstieg finden und bin dann auch direkt nach dem Studium im Marketing gelandet, was ich glaube für GeisteswissenschaftlerInnen immer auch ein naheliegender Schritt ist in manchen Branchen.
Influencer-Marketing, um genau zu sein.
Mhm, genau.
Welche Produkte haben Sie da beworben?
Oh, ich werde jetzt keinen Namen nennen, aber es sind auf jeden Fall Produkte gewesen, die ich selbst heute und vielleicht auch damals nicht kaufen würde und hinter die ich mich auch nicht stellen wollen würde.
Weil?
Weil sie für mich für so einen Turbokapitalismus, so einen Konsum stehen, der gar nicht von Mehrwert ist für irgendwie die Person am Ende, sondern es geht um möglichst schnell irgendwie was haben, die neuesten Klamotten und gar nicht darauf zu achten, wie werden die Sachen produziert, wie lange behält man die Sachen und wie haltbar sind sie und wie werden sie auch verpackt zum Beispiel.
Mhm. Und Influencer-Marketing heißt, Sie haben diese Produkte über Menschen mit großer Reichweite in den sozialen Netzwerken vermarktet.
Genau, also ich war sozusagen die Schnittstelle zwischen Unternehmen, die dieses sehr damals noch neue Feld oder interessante Feld ausprobieren wollten und zwischen den Influencern, die sich in langer Arbeit auch Reichweite aufgebaut haben und dadurch auch Geld verdienen wollten.
Mhm. Und wie funktioniert das? Also man gibt denen die Produkte und sagt, hier ist ein toller Pullover, trag den doch mal bitte, wenn du dein nächstes Video machst für YouTube, oder wie geht das?
Ich glaube, das ist jeder Creator, wie man das ja nennt, auf Social Media anders. Manche wollen das tatsächlich vorher testen, was ich eine ganz coole Herangehensweise finde, bevor sie sich dazu entscheiden, das irgendwie zu empfehlen. Und andere gucken dann natürlich schon darauf, okay, ich habe jetzt hier ein Business Case für mich geschaffen, ich möchte meine Miete bezahlen, also mache ich das jetzt. Und haben dann vielleicht da auch ein bisschen anderes Wertesystem als andere Influencer, die es erstmal testen wollen.
Es gibt ja Menschen, die das durchaus kritisch sehen, diese Form des Marketings, weil es oftmals junge Menschen sind, die in diesen Influencern ihre Vorbilder sehen und ohne groß drüber nachzudenken natürlich das kaufen, was die ihnen empfehlen. Sehen Sie das ähnlich mittlerweile?
Ja, also ich glaube, Influencer-Marketing per se, das so über einen Kamm zu scheren, das würde dem nicht gerecht werden. Aber genau wie jeden anderen Kanal, mit dem man viele Menschen erreicht, gibt es einfach Organe in der Wirtschaft, die das nutzen möchten oder auch ausnutzen möchten. Und das gibt es natürlich auch im Bereich von Social Media und mit Influencern, die viele junge Menschen erreichen, die heute zum Beispiel das Fernsehen, das vielleicht vorher der gewählte Kanal war, nicht mehr erreicht.
Mhm. Was haben Sie denn bei dieser Form des Marketings oder generell bei Ihrer Tätigkeit damals jetzt für Ihren Job in einem Sozialunternehmen gelernt?
Also ich habe überhaupt erstmal, das war ja mein erster Vollzeitjob, ich habe überhaupt mal das Arbeiten gelernt. Und ich glaube, so eine Arbeitshaltung auch, die man im Studium auch hat, aber ist auf jeden Fall eine andere. Und es gab viele kreative Prozesse. Diese Zusammenarbeit mit Menschen hat auch total Spaß gemacht, weil es gibt nicht nur im Influencer-Marketing diese eine Art mit hier Produkt, da nimm, verkauf, sondern es gibt auch wirklich so den kreativen Prozess, was können wir hier eigentlich für eine Geschichte erzählen, für einen Content machen. Und da habe ich auf jeden Fall einiges mitgenommen, weil auch jetzt geht es natürlich darum, welche Geschichten können wir bei Ecosia erzählen. Es ist eine anonyme Suchmaschine, so denkt man, aber eigentlich stehen dahinter ganz viele Menschen, ob jetzt hier in Berlin oder bei unseren Projektpartnern, die am Ende wirklich auch von den Bäumen ja was haben sollen. Und das richtig zu erzählen, ich glaube, da habe ich viel mitgenommen aus meinen bisherigen Jobs.
Aber dennoch, es kam die Sinnkrise mit nicht mal Mitte 20.
Ja, die kam. Die kam auf jeden Fall.
Was hat die ausgelöst?
Ich glaube, ich meine, wahrscheinlich wie viele Berufsanfängerinnen habe ich dann gedacht, okay, 40 Stunden, meine Güte, das ist ganz schön viel Zeit, die ich jetzt mit etwas verbringe, wo ich mich gar nicht komplett hinterstellen möchte. Das fühlt sich nicht gut an. Und ich habe mich dann wirklich hingesetzt und mir überlegt, was ist mir eigentlich wichtig, wofür möchte ich arbeiten, was sind meine Werte. Und ich bin ziemlich schnell auf den Trichter gekommen, okay, mir ist eigentlich Umweltschutz und die Klimakrise, das sind für mich wichtige Themen. Ich möchte schauen, dass die Arbeit, die ich leiste, irgendwie darauf einzahlt, dem entgegenzutreten.
Und wie sind Sie dann zu Ecosia gekommen? War das wirklich so, Sie haben sich die Firmen angeschaut und haben gesagt, da will ich hin?
Es gibt eine Seite, die heißt goodjobs.org. Und da habe ich mich einfach umgeschaut und die Stelle bei Ecosia gesehen. Und die war auch inhaltlich einfach total spannend. Ganz abgesehen davon, dass ich Ecosia einfach als Unternehmen im ersten Eindruck ziemlich ansprechend fand, war die Stelle herausfordernd und so schnittstellenmäßig. Ja, und dann habe ich mich beworben.
Mhm. Und die Stelle bekommen, obwohl Sie ja keine Betriebswirtschaftlerin sind. Das war offenbar keine Einstellungsvoraussetzung.
Nee, das Business Development, so dieser geschäftliche Bereich, der kam auf jeden Fall erst später dazu. Also die Rolle hat sich sozusagen mit mir zusammen entwickelt. Ich glaube, das ist auch so ein Thema, so Unternehmenskultur. Das sind nicht nur Sozialunternehmen natürlich, aber gute Unternehmen, würde ich sagen, die lassen diesen Entwicklungs- und Gestaltungsraum, damit Menschen sich zusammen mit den Rollen entwickeln können und mit dem Unternehmen.
Hm. Würde sich ein klassischer BWLer denn überhaupt wohlfühlen in einem Sozialunternehmen, nach dem, was er wahrscheinlich an ja, marktwirtschaftlichen Kräften und ähnlichen Modellen im Studium gelernt hat?
Also ich würde sagen, ja, sogar so wohl, dass er eins gründet. Und das beste Beispiel dafür ist mein Chef, Christian Kroll, der hat 2009 Ecosia gegründet nach Beendigung seines BWL-Studiums. Und ich glaube, dass es auch total, also dass es sich überhaupt nicht ausschließt und dass es wahnsinnig wichtig ist, Menschen zu haben, die ein gutes wirtschaftliches Verständnis haben. Denn sonst wären wir alles nur so NGOs und so. Aber wir brauchen die Wirtschaft, wir brauchen die Innovation und diese Schnelligkeit auch in diesem sozialen und ökologischen Bereich. Und dafür sind Menschen mit Expertise in Wirtschaft super relevant.
Was hat für Sie Ecosia, was diesen Job besser macht als den alten früher im Influencer-Marketing?
Ich meine, am Anfang war es auf jeden Fall, dass ich mich komplett dahinter stellen konnte, was hier passiert, wo wer Ecosia ist, was gemacht wird, wie das Geld ausgegeben wird, welche Werte vertreten werden und so weiter. Und jetzt kommt noch dazu, dass Christian eben 2018 seine Anteile verschenkt hat. Und da ist mir so bewusst geworden, okay, ich arbeite hier wirklich nicht für eine Person. Ich arbeite nicht für irgendwelche Gesellschafter oder private Taschen. Ich arbeite für eine Vision, wir alle. Und das hat bei mir so einen Klick gemacht. Ja, und das unterscheidet für mich Ecosia von vielen anderen möglichen Arbeiten.
Aber nun hat ja jeder Job, wirklich jeder Job, wenigstens nur seine kleinen Schattenseiten. Welche sind es bei Ihnen?
Ich glaube, man könnte es als Schattenseite sehen, wenn man sich zu sehr, und das gibt es aber nicht nur im Sozialunternehmertum, dass man sich sehr identifiziert mit dem, wofür man arbeitet. Und da muss man einfach aufpassen, dass man da trotzdem noch die Grenze zieht und sagt, ich identifiziere mich mit dem, das sind meine Werte, aber ich bin trotzdem nicht nur mein Job. Ja.
Die Rahmenbedingungen für Sozialunternehmen verbessern, das ist das Ziel von SEND, dem Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland, bei dem Sie im Vorstand sitzen. Und über das sprechen wir gleich hier weiter in SWR 2 Tandem. Ecosia ist eine Websuchmaschine mit dem Unternehmensziel Bäume pflanzen. Durch die Gewinne des Unternehmens werden also nicht Einzelne reicher, sondern die Allgemeinheit profitiert. Unternehmen wie Ecosia nennt man Sozialunternehmen und im Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland, kurz SEND, sind viele von ihnen vernetzt. Auch mein heutiger Gast, Jennika Schäfgen. Mit welchem Ziel, Frau Schäfgen, hat sich SEND vor 4,5 Jahren gegründet? Da waren Sie ja noch nicht dabei.
Nee, da war ich noch nicht dabei. Aber viele, mit denen ich zusammenarbeite jetzt im Vorstand, waren auch damals schon treibende Kräfte. Nun, es war eine Situation, in der man gemerkt hat, okay, es gibt viele Sozialunternehmen, aber es fehlt diese gemeinsame Stimme und es fehlt der gemeinsame Austausch. Und daraus hat sich in verschiedenen Prozessphasen eine Initiative sozusagen gegründet, die gesagt hat, wir wollen genau das sein. Und daraus entstand dann auch der SEND, der wir heute sind, ein Verband von Sozialunternehmen.
Und wie arbeiten Sie in dem Netzwerk zusammen? Also wie profitieren Sie voneinander?
Es gibt verschiedene Ebenen. Wir haben natürlich sozusagen das operative Team, das sich um zum Beispiel die Mitglieder kümmert und darum Veranstaltungen zu organisieren und auch die Politik und die Wissenschaft hinter all dem. Aber dann gibt es Regionalgruppen. Also wir sind ja sehr viele Mitglieder und die organisieren sich auf Bundeslandebene in Regionalgruppen und schaffen auch gemeinsame Arbeitskreise, um Themen anzugehen, an denen sie arbeiten und wirken möchten, zum Beispiel Bildung oder Klimaschutz, und schauen dann, wo sind Synergieeffekte und wie kann man gemeinsam Ziele erreichen.
Nun haben wir ja sehr viel auch schon über Ecosia gesprochen und welches Ziel diese Firma, für die Sie arbeiten, verfolgt. Was für Unternehmen sind denn noch in diesem Netzwerk SEND?
Wir haben ganz viele verschiedene Unternehmen, die und auch Vereine, die auf unterschiedlichste Themen abzielen. Also sei es, also Bildung ist ein ganz großer Faktor, aber eben auch so etwas wie Klimaschutz oder zum Beispiel Viva con Agua oder Soul Bottles, wenn es wirklich um Wash-Projekte geht, also Wasser, Sanitäranlagen, Hygienestandards schaffen. Das ist eine ganz große Bandbreite an Themen und am Ende sind sozusagen die Ziele wirklich sehr nah verbunden mit den SDGs der UN.
Jetzt habe ich gerade Unternehmen gesagt, Sie haben noch die Vereine ergänzt. Welche Rechtsformen haben denn Sozialunternehmen überhaupt?
Da gibt es ganz verschiedene. Also am Ende ist sozusagen die Sache, dass man dieses unternehmerische Denken, die unternehmerische Tätigkeit als Mittel, als Werkzeug benutzt, um auf ökologische und soziale Ziele und Lösungen zu wirken. Und welche Form man da nimmt, es gibt die gemeinnützige GmbH, es gibt die GmbH, es gibt Vereine, das ist sozusagen den Sozialunternehmen selbst überlassen. Aber wichtig ist, dass der unternehmerische Gedanke dabei bleibt.
Also man muss nicht unbedingt gemeinnützig sein, um Gemeinwohl unterstützend oder fördernd zu sein.
Man muss kein G vor der GmbH haben. So, also Ecosia zum Beispiel ist eine GmbH, aber eben ja im Verantwortungseigentum. Und da gibt es zum Beispiel auch beim Cent viele Unternehmen, die genau so sind, weil die Idee dahinter ja die gleiche ist. Also es fehlt so noch ein bisschen an Einheitlichkeit im deutschen Recht. Deswegen die Vielseitigkeit an Unternehmensformen.
Sie sind Vorständin bei SEND, arbeiten aber ehrenamtlich in dem Verein. Was hat Sie dazu bewegt, sich dort zu engagieren?
Ich habe während meiner Zeit bei Ecosia jetzt gemerkt, ich finde es ganz, ganz toll, operativ in einem Unternehmen tätig zu sein, das an etwas mitwirkt, wovon ich überzeugt bin. Aber das ist nur ein kleiner Teil eines großen Ganzen. Und ich habe zunehmend Interesse daran entwickelt, an diesem System mitzuwirken und das in meinen Augen zum Positiven zu verändern. Das wirtschaftliche System, das politische System, das gesellschaftliche System, in dem sich eben solche Unternehmen auch bewegen oder auch ich als Mensch. Und so habe ich dann zum Beispiel im Cent mich angefangen zu engagieren und mich auch aufstellen lassen für den Vorstand, weil ich genau daran mitwirken wollte, die politischen Bedingungen für solche Unternehmen zu verbessern.
Wie machen Sie das konkret?
Konkret, also ich glaube, klassisch wäre das zum Beispiel Lobbyarbeit. So, das hat eigentlich ein faden Beigeschmackswort, aber es ist genau das. Also man ist eine Interessengruppe und vertritt diese Interessen von all diesen Mitgliedern eben vor der Politik und sagt, hey, hört uns, hört nicht nur auf die, die irgendwie die Automobilindustrie geprägt haben oder irgendwie die Energieindustrie, sondern hört auch auf uns, die sagen, wir möchten unternehmerische Mittel nutzen, um ökologische Krisen zum Beispiel zu lösen. Und genau, neben dem vernetzen wir aber auch eben die ganzen Mitglieder. Also sind wirklich auf verschiedenen Ebenen sind wir da tätig.
Aber lassen Sie nochmal auf die Rahmenbedingungen, die Sie ja gerade auch erwähnt haben, kommen. Haben Sozialunternehmer größere Schwierigkeiten, zum Beispiel Kapitalgeber zu finden? Oder wo sind die großen Probleme in den Rahmenbedingungen?
Ja, bisher gibt es auf jeden Fall noch nicht genug Vorteile, wenn man bedenkt, dass die Sozialunternehmen ja eigentlich auch fast schon eine politische Rolle einnehmen mit ihren Vorhaben. Aber wenn es zum Beispiel um Finanzierungsmöglichkeiten geht, da wird schon immer noch sehr stark darauf geguckt, wo ist hier das Profitpotenzial und nicht so sehr, wo ist denn der Mehrwertpotenzial für Mensch und Klima zum Beispiel.
Also das heißt, jemand, der sein Kapital anlegen möchte, der macht das wahrscheinlich in einem Sozialunternehmen ja vielleicht nicht so schnell, weil es halt eben nicht so lukrativ ist.
Genau, also zumindest die Lukrativität ist halt nachgestellt. Und ich glaube, das ist schon abschreckend für viele, die sich schnelles Geld oder so erhoffen und das zu ihrem Beruf gemacht haben. Es gibt natürlich auch Ausnahmen. Ne? Es gibt so richtige so Impact-Investoren, die sagen, wir wollen genau solchen Unternehmen unter die Arme greifen mit unserem Wissen, mit dem Finanzkapital, das wir haben. Das gibt's, aber es ist eine Ausnahme. Und das sollte sich schon ändern. Ich glaube, dafür muss sich auch so ein bisschen das Wertesystem ändern und die Politik kann da auch einen großen Einfluss drauf nehmen. Zum Beispiel, indem sie Gründer und Gründerinnen bevorzugt unterstützt, die versuchen, eine Lösung herbeizuführen, an der die Politik auch arbeitet, nämlich dass es der Gesellschaft besser geht.
Also schnelles Geld ist für einen Investor nicht zu machen, aber welche Argumente sprechen ansonsten für ein soziales Unternehmen, wenn man sagt, hier, ich muss Geld investieren oder möchte Geld investieren?
Sozialunternehmen sind, ich kenne die Studienlage jetzt nicht, aber ich glaube, dass es sie gibt. Sozialunternehmen sind in ihrer Finanzierung oder finanziell deutlich nachhaltiger aufgestellt, weil sie ganz anders wirtschaften. Sie wirtschaften vorsichtiger, sie wirtschaften nachhaltiger und sind auch so resilienter in Krisen. Es gibt zumindest Studien dazu, wenn es um Verantwortungseigentum geht. Das weiß ich aus Dänemark.
Über das, was die Politik tun kann und in ihren Augen auch tun soll, um Sozialunternehmen besser zu unterstützen, darüber sprechen wir gleich weiter. Sozialunternehmen haben das Ziel, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Sie wollen gesellschaftliche Probleme lösen und so pflanzt zum Beispiel die Websuchmaschine Ecosia Bäume für ein besseres Klima. Mein Gast heute Abend ist Deutschlandchefin von Ecosia, Jennika Schäfgen. Welche staatliche Unterstützung bekommen Sie eigentlich dabei?
Wir bei Ecosia?
Ja.
Keine. Also uns persönlich ist es jetzt auch relativ wichtig, dass wir sozusagen so ein bisschen so proving our case machen und sagen, wir nehmen keine Spenden, wir nehmen keine irgendwie großen Unterstützungssummen von irgendwem, sondern wir wollen zeigen, es geht als Sozialunternehmen profitabel und erfolgreich zu sein und zu wachsen und gute Gehälter zu zahlen und trotzdem einen richtig großen Mehrwert zu leisten.
Aber staatliche Unterstützung muss ja nicht nur monetär sein.
Nee, das stimmt. Aber also ich meine, wir sind immer wieder im politischen Austausch und hatten da auf jeden Fall auch medial Unterstützung.
Nun steht im Koalitionsvertrag der neuen Regierung, wir erarbeiten eine nationale Strategie für Sozialunternehmen, um gemeinwohlorientierte Unternehmen und soziale Innovationen stärker zu unterstützen. Mhm. Klingt noch sehr allgemein, aber was erhoffen Sie sich von diesem Versprechen?
Ja, wie es so ist bei Koalitionspapieren, man erhofft sich viel, weiß aber auch, dass in der Realität nicht immer alles umgesetzt wird. Es fühlt sich auf jeden Fall so mit dieser neuen Regierung nach einem Aufbruch für Sozialunternehmertum an und gibt Hoffnung. Aber gleichzeitig wissen wir, okay, es geht jetzt um wirklich eine konsequente Umsetzung, um eine Definition, was sind eigentlich die Ziele, was muss erreicht werden. Und eine auch konsequente Vernetzung der verschiedenen Stakeholder innerhalb der Regierung. Denn was es wirklich braucht, um Sozialunternehmertum politisch zu unterstützen, es liegt ja nicht bei einem Ministerium. Das ist ja ein Schnittstellenthema.
Also es geht nicht nur um den Wirtschaftsminister, sondern Sie brauchen alle Ministerien.
Ja, Justiz, Finanz, wir brauchen sie alle.
Aber wenn da jetzt steht nationale Strategie, das ist so ein schwammiger Begriff. Wie könnte das denn in der Realität aussehen?
Ne, zum Beispiel, was uns eigentlich wichtig wäre, ist, dass da so ein bisschen anderer Blick kommt auf das Thema Innovation. Weil Innovation bisher wird vor allem zum Beispiel von der FDP und so als Thema sehr gefördert und unterstützt. Aber mit welchem Maßstab? Und wir sagen, der Maßstab sollte sein, auch ökologische und soziale Lösungen herbeizuführen für die Krisen. Und dafür braucht es einfach eine soziale und auch ökologische Innovationsstrategie, die Bundesregierung zum Beispiel vorschlagen könnte. Also wie könnte das genau aussehen? Wie könnte das gefördert werden? Was braucht es?
Was braucht es denn? Also wo hapert es?
Ganz wichtiger Punkt. Ich würde sagen, es sind zwei Punkte, die neben vielen anderen, aber das sind so Kernthemen, ist einfach die Finanzierung. Es gibt viele Gründer und Gründerinnen, die auf genau solche Sachen Lust haben, aber denen fehlt das Startkapital oder eine Förderung. Und für die Tore zu öffnen und zu sagen, okay, hier, ja, ihr wollt soziale, ökologische Lösungen herbeiführen und Innovationen fördern, dann machen wir das. Wir greifen euch unter die Arme. Und der andere Punkt wäre die Vernetzung. Es gibt den Cent, es gibt die ganzen Sozialunternehmen in Deutschland, aber die Vernetzung, die Politik da bietet, zum Beispiel eben für Gründer und Gründerinnen oder im Bereich von Studium und Bildung oder eben für die Unternehmen selbst, der fehlt noch so ein bisschen. Wo ist da der Raum? Und diese beiden Punkte wären ein ganz hilfreiches Kriterium für eine solche Innovationsstrategie.
Studium und Bildung ist auch noch so ein Stichwort. Wie sieht das denn aktuell aus? Also spielt gemeinwohlorientiertes Unternehmertum im BWL oder VWL-Studium eine Rolle?
Also ohne Zahlen dafür zu haben, ist mein Gefühl, dass es zunehmend Thema wird, aber noch lange nicht da ist, wo es sein sollte, sondern immer noch dieser Fokus sehr klar, unbegrenztes Wachstum, Profit, aber was irgendwie die ökologischen und sozialen Kosten zum Beispiel von diesem Profit sind, die ja dann indirekt die Gesellschaft trägt. Ich glaube nicht, dass es zumindest im BWL-Studium so ein großes Thema ist. Und das sollte sich auf jeden Fall ändern. Und ich glaube, das ist auch im politischen Interesse.
Pläne gibt es eine ganze Menge. Aber es gibt zumindest jetzt auch einen ganz konkreten Menschen, nämlich Sven Giegold, Experte für Gemeinwohlökonomie, der als Staatsminister jetzt im Wirtschaftsministerium sitzt. Was bedeutet das für Sie und Ihr Anliegen?
Es bedeutet wahrscheinlich nochmal so ein bisschen mehr Hoffnung, dass diese Themen, die jetzt im Koalitionsvertrag reingeschrieben wurden, tatsächlich auch aufgenommen wurden oder werden von jemandem, der als treibende Kraft auch dahinter stehen kann und vielleicht auch so eine vernetzende Rolle eben zwischen den Ministerien übernehmen könnte. Und Sven Giegold ist ja auch mit seiner Vergangenheit bei ATTAC ein ähnlich Gesinnter vielleicht, oder er hat, so würde ich ist meine Einschätzung, das Thema Sozialunternehmertum und die Bedeutung dessen verstanden. Und das ist auf jeden Fall für uns ein gutes Zeichen.
Welche Vision haben Sie von sozialen Unternehmertum in 5 Jahren? Auch was gesellschaftliche Anerkennung betrifft.
Visionen dürfen ja auch manchmal ein bisschen utopisch sein.
Und, ja, bitte.
Ich würde mir wünschen, dass sowohl die Gesellschaft als auch so einzelne politischen Interessen den Anspruch entwickeln, dass Wirtschaft der Gesellschaft dienen soll und nicht die Wirtschaft sich mit der Ausbeutung einer Gesellschaft bereichert, dass das eigentlich neue Norm werden soll, Sozialunternehmertum. Das muss man dann nicht so jetzt so machen wie Ecosia, dass alle Unternehmen sagen, ja, Gewinne gehen raus in den Wald, aber dass man sagt, okay, wir preisen zum Beispiel unsere Kosten, die wir verursachen, mit ein in das Produkt und nehmen das ernst und geben einen Teil der Gewinne weg, um dem entgegenzuwirken. Also dass einfach wirklich die Gesellschaft einen Anspruch entwickelt und sagt, ja, Unternehmen dürfen nicht schaden, die müssen uns dienen. Und das müssen sie uns auch beweisen. So.
Das ist auf jeden Fall eine schöne Vision.
Eine etwas utopische Vision für in 5 Jahren, aber man darf ja träumen.
Über soziales Unternehmertum haben wir heute Abend gesprochen. Jennika Schäfgen von der Websuchmaschine Ecosia war zu Gast in SWR 2 Tandem. Vielen, vielen Dank dafür.
Vielen Dank für das Gespräch, hat großen Spaß gemacht.
Und Redaktion der Sendung hatte Elinor Krogmann, für die Technik war Oliver Reinhardt verantwortlich. Ich bin Frauke Oppenberg, haben Sie noch einen schönen Abend.